zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
Hallo lieber Basti.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen Film zu sprechen, und zwar über The Witch, A Folktale Story. Und ja. Du hattest den Leuchtturm vorgeschlagen und ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch gerne auch mal über The Witch sprechen und oder über beides. Und wir haben jetzt erstmal angefangen mit The Witch, den du vorher noch nicht kanntest. Und da habe ich tatsächlich meine Frage, mit welchen Erwartungen bist du denn da eigentlich rangegangen?
Wie du schon sagtest, der Leuchtturm ist mit diesem neuen Regisseur, von dem jetzt die beide Filme sind, der hat mich mehr angesprochen als The Witch, weil ich einfach gerade wenig Bezug habe, persönlich Horrorfilme unbedingt sehen zu wollen. Das ist im Rahmen des Podcasts passiert das und freut mich auch meistens dann doch, aber es ist nichts, was ich jetzt mir ohne Anlass gebe. Deswegen hatte ich The Witch auch nicht vorgeschlagen. Der wurde mir jetzt von mehreren Seiten, unter anderem von dir schon vorher, schon bevor wir den zum Thema gemacht haben, empfohlen. Und ich hatte nicht mehr explizit, was mir gesagt wurde im Kopf, aber ich meine, ich habe natürlich Bilder gesehen, vor allem vom Leuchtturm und das auch so ein bisschen von The Witch, was ist das visuell auf jeden Fall eine ganz spannende Sache wird. Das ist das eine, dass es sehr stimmungsvoll sein soll, also die Filme von dem Herrn Eggers. Und es ist ein Horrorfilm, wo ich da eher gesagt habe, na, so, pff, ja okay, dann machen wir halt, ich möchte eigentlich den Leuchtturm gucken, gucken halt The Witch vorher, wahrscheinlich mal gucken, ob ich da einen Zugang jetzt finde oder nicht. Horrorfilm ist immer so schön, man sagt das Wort, aber es ist letztendlich ja trotzdem eine Spannweite, was ein Horrorfilm sein kann. Da hatte ich definitiv andere Bilder im Kopf, eher so klassische Horrorfilme, wo ich dachte, ja na gut, da ist jetzt so, und der Film hat dann die Erwartung, die ich hatte, schon mal umgedreht. Also das Visuelle ist geblieben, aber das ich fand den zum Beispiel gar nicht so erschreckend beim Gucken und bin eher tatsächlich im Visuellen und der Erzählweise tatsächlich wohlfühlend ist das falsche Wort, das trifft es nicht, aber trotzdem habe ich den Film dann auch gern geschaut und er hat ziemlich schnell diese Barrieren, die ich eigentlich hatte, abgebaut gegenüber des Genres, was bei mir da so dominiert hat als, naja, ja gut, guck mal halt im Horrorfilm. So bin ich daran gegangen. Du hattest den Film ja vorgeschlagen, weil du ihn schon mal gesehen hattest und hast ihn jetzt auch nochmal geschaut. Warum den? Warum nicht Leuchtturm? Ich habe Leuchtturm immer noch nicht gesehen. Dann kannst du mir sagen, warum hast du gesagt, nee, jetzt hier machen den Leuchtturm, machen wir später, machen wir erst The Witch.
Gute Frage. Ich war damals im Kino und habe mir den Leuchtturm angesehen und hatte den The Witch tatsächlich noch nicht gesehen. Hatte die ganzen Vorschusslorbeeren gehört und bin raus, sehr begeistert.
Ja.
Und habe mir danach dann sofort The Witch zugelegt, beziehungsweise mit unserem lieben Freund und Kollegen Stanley geschaut und war gleichermaßen begeistert. Das war aber sehr dicht beieinander alles. Und als du das dann vorgeschlagen hast, wir können über Leuchtturm sprechen, dachte ich so, ich finde das irgendwie schön, wenn man die Filme von Eggers vielleicht ein bisschen chronologisch bespricht halt, weil die haben halt wirklich sehr viel drin und das ist auch vor allen Dingen, es ist aufbauend. Also wenn wir jetzt über The Witch sprechen und dann vielleicht irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr über den Leuchtturm, ist es glaube ich ein bisschen einfacher, darauf sozusagen aufzubauen, als umgedreht, finde ich zumindest.
Okay, ich bin gespannt dann, wie, wenn ich den Leuchtturm gesehen habe, welche Parallelen sich dann auftun und dass ich mich hoffentlich dann, wenn wir drüber sprechen, noch an alles erinnern kann, was wir gesagt haben. Aber da muss ich dann einfach nochmal nachhören.
Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen über die Hard Facts sprechen. Wir hatten schon gesagt, der Film heißt The Witch, A New England Folktale ist der Untertitel. Das gibt auch schon ein bisschen Rückschluss dann auch auf die Erzählstruktur. Folktale, also wie so eine Volkssage, Volkserzählung, ne, Volksglauben. Der ganze Film ist produziert mit US-amerikanischem Geld, gedreht allerdings in Kanada, weswegen das Ganze eine US-kanadische Co-Produktion ist. Mhm. Die Originalsprache ist in Englisch, aber eigentlich müsste man sagen in Old English.
In Old English. They say so. Ja, die haben aus Dokumenten von damals so ein bisschen das rekonstruiert, wie da vielleicht gesprochen werden könnte oder wie zumindest diese Bevölkerungsgruppe, so, da werden wir später noch was zu sagen, gesprochen haben können. Was ich, wenn man es im Englischen hört, wirklich sehr witzig, also witzig ist auch, vielleicht ist falsch, aber interessant, andersartig und auch einfach alt anhört.
Genau, der Film ist von 2015, geht 92 Minuten, hat eine FSK von 16 und Regie führte hier, wie bereits schon erwähnt, mehrfach der Robert Eggers, der hat auch das Drehbuch geschrieben und Musik Mark Corwin, über den werden wir nachher nochmal sprechen und an der Kamera der junge, talentierte Jarin Blaschke. Da gibt es auch noch ein paar Sachen über ihn zu erzählen. Schnitt von Louise Ford und die Produktion war von Beckerman, Lars Knudsen und Jody Redmond. Und das Ganze ist sozusagen mit verschiedenen Fördergeldern und mit verschiedenen privaten Geldgebern zustande gekommen. Dazu sagen wir noch was. Wer hat denn da mitgespielt?
Die Hauptrolle ist gut, weil es wäre mal zu klären, wie das mit den Hauptrollen aussieht, aber auf jeden Fall die weibliche, definitiv dominierende Person wird gespielt von Anya Taylor-Joy. Wie alt soll die in dem Film sein?
15, 16.
Ich glaube, die Schauspielerin war damals 20 oder so. Und man kennt die heute aus der sehr erfolgreichen Netflix-Serie Das Damen-Gambit, die ich mir irgendwann mal auch anschauen möchte. Sagt ihr dir was?
Die Serie? Ja, ja.
Dann Ralph Ineson als der Vater von der Thomasin, von dem wir eben gesprochen haben. Ein Typ, den ich schon mal immer gesehen habe, ich habe vergessen, wo der schon mal mitgespielt hatte, aber im Original hat er eine so krasse, markante Stimme, so eine raue, kehlige Stimme, dass die sofort einen erwischt, einfach nur diese Stimme. Dann die Mutter der Thomasin, wird von Kate Dickey gespielt. Und der Bruder von Harvey Scrimshaw. Das sind alle quasi bis auf die Anya Taylor-Joy, die schon sich durch diese Netflix-Serie irgendwie in mein eingeprägt hat, sind alles andere nur Gesichter und denkt, könnte ich schon mal gesehen haben, könnte auch sein, ich noch nicht gesehen habe, weiß ich nicht. Das sind jetzt mir keine wirklichen Begriffe gewesen.
Ja, der Ralph Ineson zum Beispiel, der ist halt auch ein sehr profilierter Darsteller im britischen Fernsehen, der hat da auch in vielen Filmen mitgespielt. Also der Eggers hat ja eigentlich alle hier mit Briten besetzt. Und die Katie Dickey zum Beispiel, die könnte man jetzt gesehen haben, jetzt erst letztens sind Green Knight, da hatte sie auch mitgespielt.
Ah, der steht auf meiner Liste.
Genau. Und da war ich auch im Kino, das ist auch eine A24-Produktion. Es ist ja auch gleichzeitig ja auch so ein Gütesiegel, möchte man ja mal sagen. Also wenn A24 irgendwo draufsteht, gehe ich automatisch ins Kino.
Aha. Muss ich mal drauf achten.
Ari Aster-Filme zum Beispiel gehören ja mit dazu.
Alles klar. Alles klar. Auf jeden Fall die Besetzung mit Briten sehr weise, weil es ja zur Zeit der Pilgrim Fathers spielt, wo eben quasi, also die Leute, die da an der Küste Neuenglands angekommen sind, sind ja eigentlich Briten, die so sprechen, wie es halt damals 1630 in England, also zumindest ist es gut, dass man da keinen amerikanischen Akzent drin hat bei den Leuten, die da spielen.
Exakt. Bevor wir reingehen, lass uns kurz zusammenfassen, um was geht's denn eigentlich in The Witch?
Ich verlese das einfach mal, was da in The Witch so rum passiert. Und zwar, die puritanischen Eheleute William und Catherine wollen sich um das Jahr 1630 in Neuengland eine neue, gottesfürchtige Existenz aufbauen. Mit ihren 5 Kindern richten sie sich am Rande eines dunklen Waldes ein. Bald häufen sich merkwürdige Vorkommnisse. Wir würden mal noch dazu sagen, dass die quasi gezwungen werden, sich am Rande in der eines dunklen Waldes, und zwar weiter weg von den Siedlungen, die da schon existieren, aufbauen, weil sie quasi geächtet werden aus der Pilgergemeinschaft. Und daraufhin häufen sich dann bald merkwürdige Vorkommnisse. Die Ernte geht ein, die Tiere werden aggressiv und geben Blut statt Milch. Und dann verschwindet auch noch das jüngste Kind unter den Augen der ältesten Tochter Thomasin. Und diese wird der Hexerei verdächtigt. Und die Lage spitzt sich dramatisch zu.
So in etwa, denke ich, kann man machen. Reicht, um zumindest das
Reicht, um
zu verstehen.
Die Eckpunkte zu haben, genau, worum es hier geht.
Genau. Das Drehbuch, kann man sagen, ist so in 5 Akte unterteilt. Und der Robert Eggers, der hat daran 5 Jahre lang vorproduziert, inklusive Schreiben. Das heißt also, bis der Film wirklich dann gedreht wird, waren es 5 Jahre lang Zeit. Da geht es natürlich viel auch um die Finanzierung. Und ich werde mir in die Shownotes mal noch was reinhauen. Und zwar gibt es einen Vortrag von ihm zum Thema Drehbuchschreiben. Den hat er bei der BAFTA gehalten. Und der ist sehr aufschlussreich, wie er sich zum Beispiel so ein Drehbuch erarbeitet. Und das geht vor allen Dingen viel über die Recherche der Zeit. Das heißt also, der hat erstmal viel recherchiert. Wie sieht es da aus? Was ziehen die an? Wie ist die Sprache? Was gibt es für Überlieferungen? Und das hat er sozusagen alles gesammelt und da hat dann parallel immer geschrieben. Und so hat sich dann diese Welt, dieser Kosmos, ne, der hat sich dann da aufgebaut und da war es dann für ihn einfach sozusagen zu jonglieren damit. Und er wollte auf jeden Fall eine Horrorgeschichte erzählen. Mhm. Er wollte eigene Ängste mit einbauen. Die hatten irgendwann auch mal am Wald gewohnt mit der Familie und da konnte sich in den Sinn als Kind schon immer Angst vor Hexen gehabt zu haben. Und das hat er in dem Film hier auch mit verbaut.
Ah, interessant.
Und diese 5 Jahre, das klingt halt immer sehr lang, aber wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe für in der Corona-Krise ein sehr aufwendiges Musikvideo produziert und das haben wir mit einer wirklich sehr kleinen Crew gemacht. Wir waren wirklich nur 4 Leute waren wir. Das ist wirklich verdammt wenig, aber coronamäßig geschuldet. Das war ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Wirklich von der ersten Idee bis zum Drehen, halbes Jahr. Da schreibt man ja, dann muss das Ganze übersetzt werden, diese Ideen in Bilder, also schon vorher auflösen und so eine Sachen, Location Scouting und das kostet halt wahnsinnig viel Zeit und dann muss natürlich auch, wie sieht's am Set aus, das ganze Zeug wurde ja auch hier für den Film, wurde das ja auch designt und gebaut, das genau. Sind keine Originaldrehplätze, sondern das sind tatsächlich alles Kulissen und das merkt man dem Film natürlich auch an, dass der ja sehr, sehr, sehr detailliert ist, was natürlich auch voll auf die Stimmung halt auch eingeht ja. Des Films.
Ja, ich hatte, wo du es so ansprichst, ich finde das immer spannend, ich habe irgendwann, als ich angefangen mich mit Filmen zu interessieren, dann auch das mitgekriegt, dass eigentlich so Regisseure, also Leute, die einen Film umsetzen wollen, können Produzenten sein, dass das eigentlich 5 Jahre schon eher auch die Regel sind, so von dem ersten, gut, machen wir, so jetzt haben wir eine Idee, machen wir und dann, bis dann der Film realisiert wird, also weil, wie du sagst, wenn man wirklich die ganze Produktion mitmacht und geplant, also die Leute zusammengesucht werden müssen und dann das Set gebaut werden muss und die Schauspieler und die Zeitpläne, alles, was da dranhängt. Finanzierung ist auch noch so ein Ding. Am Drehbuch nochmal rumfeilen. Das ist Normales und ich finde das dann immer ganz spannend, wenn ich mir so ich gucke ja prinzipiell gern so, wie Personen sind, so Sachen, die mich interessieren beim Film, wer, also Regisseur grob und wer spielt mit. Und wenn ich dann bei Regisseuren gucke, was haben die denn so gemacht? Und dann so einen Zeitplan habe, bei vielen hat man das auch genau so, dass die so einen Film so alle 5 Jahre haben. Das hat mich früher mal gewundert und dann irgendwie gesagt, ja klar, der ist, wenn die ihre Projekte umsetzen, dann ist das so. Und dann sieht man Zeitpläne wie von einem, ich glaube Steven Spielberg ist es wesentlich dichter, oder von Regisseuren, die irgendwie gefühlt jedes Jahr einen Film rausbringen. Das erstaunt mich immer mehr. Erstmal, das sind natürlich dann wahrscheinlich viel mehr Auftragsarbeiten, also wo es dann heißt hier, komm, wir haben da einen fertigen Film, ihr guckt mal das Drehbuch an und setzt das mal um und dann ist nur ein halbes Jahr vorher Vorlaufzeit. Aber ich glaube, ich hatte mir jetzt für mich auch zusammengereimt, dass ich daran ganz gut erkennen kann, wenn ich einen Regisseur habe und er hat, ich gucke mir einen Film an und sehe, dass der ein Jahr vorher einen anderen Film gerade rausgebracht hat, dass das eher der Regisseur für den Film gar nicht so wichtig war, sondern letztlich die ausführende Kraft war. Und wenn ich so sehe, so ein Regisseur hat also die Abstände eher so in dem Zeitraum, 3 bis 5 Jahre, dass da jemand mit Herzblut, also der Regisseur auch noch mehr drinsteckt in dem, was das Endprodukt ist. Mhm. Ist das eine Theorie, die ich jetzt hier verbreiten darf? Oder ist es?
Also man kann ja schon mal die Regisseure ja unterscheiden und es ist ja auch gerade so, es gibt ja den Auteur, also der Autor und gleichzeitig Regisseur, also der Autorenfilme. Und dazu würde jetzt der Eggers einfach mit reinzählen. Das heißt also, er entwickelt ja die Geschichte. Er ist derjenige, der den Impuls gibt von vornherein. Das heißt also, er hat ja im gleichen Maße ja dann auch mit eine Art produzentische Tätigkeit, ja automatisch. Er hat da ja direkten Einfluss halt drauf. im Vergleich zu jemandem wie Spielberg, Spielberg ist zum Beispiel jemand, Spielberg, der hat eine Idee. Der bringt die Idee auf eine A4-Seite und sagt, das finde ich gut, das würde ich gerne so machen. Wir suchen uns jetzt den besten Drehbuchschreiber und der zimmert uns da was zusammen. Und dann schickt er mir das so lange zu, bis ich zufrieden bin. Das ist die andere Weise. So ist man zwar auch noch dicht dran und da gibt es noch richtig die Auftragsregisseure. Ich sage jetzt mal, Ron Howard ist ein schönes Beispiel. Hm. Ja, ich bin Produzent, ich habe ein Drehbuch da liegen, ich brauche einen guten Regisseur, der mir das in einer bestimmten Zeit astrein abdreht, dann suche ich mir jemanden wie Ron Howard. Wir hatten schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, manchmal fehlt mir genau da dann halt die Seele.
Ja.
So geht es mir zum Beispiel, ich habe gestern den vierten Harry Potter Teil gesehen, der ist ganz grauslich und furchtbar.
Aus meiner Sicht, ich bin Fan der Filme, grob gesagt, und der vierte ist in meinen Augen der, den ich am wenigsten mag, und ich glaube dann ab dem sechsten kann man sie eigentlich auch, guck mal weg. Und die 1 bis 3, wobei der 3 mein liebster ist, der vom Alfonso Cuarón, und dann der 5. glaube ich noch. Das sind Filme, die einfach richtig gut funktionieren, die richtig schön sind, und der 4. ist echt, der wirkt irgendwie retortenhaft.
Und da merkt man zum Beispiel an so einem Film, das sind halt ganz komische Ideen drin,
ja, genau.
Die wirken falsch da drinnen. Und um jetzt hier zurückzukommen auf The Witch, hier ist halt einfach alles stimmig. Das ist so wie so ein Uhrwerk. Und du merkst halt auch so, das ist eine andere Erzählart. Das ist keine, wir wollen uns dem Publikum anbieten, Erzählung, sondern ich habe eine Art und Weise, wie ich erzähle. Ich habe eine Idee und ich möchte die ganz gerne so umsetzen. Da merkst du schon, also wir hatten es schon gesagt, A24-Studio, Ari Aster ist ja auch so jemand, ne? Der hat seinen Erzählstil, der schreibt ja auch mit am Drehbuch, also er ist kein Drehbuchschreiber in dem Sinn, aber er schreibt ja mit halt, und das merkst du schon.
Dieser Film wirkt auch wirklich organisch, also es ist ein total, für den als unaufgeregten Film beschreiben, das trifft es glaube ich schon recht, trotz der Thematik. Und es ist einfach ein Film, wo du genau, wie du hast mir auch den Details erzählt hast, wo man eben nicht das Gefühl hat, dass das einfach so hingerotzt ist, sondern wo wirklich, also man spürt diese Liebe, die da von den Machern reingesteckt wurde.
Mhm.
Ich habe ja noch da die 5-Akt-Struktur noch gerade. Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, also über die Aktstruktur. Ich sehe hier quasi deine, kurz die Aufzählung. Wollen wir dazu irgendwas kurz sagen? Das finde ich ganz spannend, als alter Germanist.
Die Aktstruktur, also ich, in dem Fall weiß ich, dass es anwendet, also wenn er Drehbücher schreibt, dass er sozusagen seine Eckpunkte aufskizziert, dass er weiß, wo er hin muss, wo Wendepunkte sind, damit es für den Zuschauer einigermaßen funktioniert. Und daran hangelte er sich dann natürlich halt auch lang. Die markanten Punkte sind tatsächlich gleich der Anfang, dieses die Familie wird aus dem Paradies vertrieben. So kriegen wir sozusagen schon mal den Hintergrund, den religiösen Hintergrund, der wichtig ist für den Film.
Ja.
Dann bekommen wir so ein kleines bisschen Setup, wie leben die dort, wie richten die sich dort ein.
Ja.
Dann kommt, dass die Familie verflucht ist.
Genau, der Wendepunkt, ich weiß gar nicht, wie es in der Theorie heißt, aber genau dieser Punkt, wo dann die Umkehr kommt zum Fatalen, zu den Verwicklungen.
Dann passieren mysteriöse Ereignisse. Also im Film passieren es eigentlich die ganze Zeit, aber die mysteriösen Ereignisse, die häufen sich dann. Also es wird dann zunehmend mysteriöser, und zum Schluss sind wir dann sozusagen im Climax, wo wir dann die Umkehrung der Moralvorstellung haben, die aufgebaut worden ist, diese religiöse.
Ja.
Und das ist so diese runtergebrochen, das sind so diese Bestandteile des Films, und der macht es tatsächlich genau so halt. Manchmal, gerade wenn es mystisch werden soll, dann finden sich schon Versatzstücke überall drin, außer jetzt im direkten Setup, so gerade am Anfang und so, da ist es noch nicht so markant. Das entwickelt sich dann und wird zum Schluss natürlich auch immer größer.
Ja, spannend. Ich hatte beim Film Also wir hatten ja, du hast mich ja vorhin gefragt, mit welchen Erwartungen ich rangegangen bin und dann beim Schauen ist es so gewesen, dass ich den Film durchaus gemocht habe.
Mhm.
Und es gab ein paar Sachen, die mir aufgestoßen sind. Ich habe dann, ich fand, ich konnte mit diesem übertriebenen religiösen Fanatismus nicht so viel anfangen, weil ich gerade nicht wusste, ich kann das immer so schwer einschätzen. Also selbst meiner achreligiösen Art ist das natürlich immer, schaue ich ja eh von draußen drauf und da ist das eine schöne Karikatur, so fanatische, übertriebene Christen zu sehen, die da irgendwie ganz krass in welchen Strukturen sind und dann natürlich von außen so zu sehen, das kann ja nicht funktionieren. Und das ist natürlich alles es fühlt sich an wie eine man könnte es wie eine Holzhammer-Religionskritik sehen, dass es einfach zu übertrieben ist, wenn es jetzt nur Religionskritik ist. Da ich es aus dem eigenen Leben kenne, also ich kenne es nicht, du kennst es wahrscheinlich auch nicht, dass so eine Art von Ausleben der Religion, das ist was, wo man jetzt sagen würde, klar, irgendwie in Amerika, also die Fanatiker halt, und dann ist es halt eine Kritik am Fanatismus. Aber irgendwie hat mich das so ein bisschen, ich wusste gerade nicht, ist das jetzt so eine märchenhafte Übertreibung? War das jetzt, der Film wirkt so real? Waren die Leute tatsächlich wirklich so? So kann es ja nicht funktioniert haben. Oder sind eben, wir haben natürlich dann die Pilgrimpfade, die eben tatsächlich ja, soweit ich mich erinnere, auch eine stark religiös waren und eben also auch fanatisch waren und ich weiß gar nicht mehr, genau kenne ich es nicht mehr, die Gründe, das waren glaube ich auch mit Gründe, warum die dann überhaupt ausgesiedelt sind nach Amerika, weil die religiös geächtet wurden. Also die Gruppe, aus der die Eltern stammen und wo die ja dann nochmal, weil es glaube ich, hat es am Anfang gar nicht so richtig mitgeschnickert, weil ich noch so in der Atmosphäre gefangen war, die ja irgendwie selbst für die Pilgrimvater noch zu, also für die Gemeinschaft, noch krasser drauf waren und deswegen verstoßen worden irgendwie, wenn es so war. Also irgendwie hat mich das so ein bisschen so, weiß ich nicht, was ich damit soll. Dann alles, was wir später noch schauen wollen, ist es jetzt echt, ist es ein Märchen, ist es eine Kritik? So, das bewegt einen nebenbei und ich habe den Film geschaut und dachte, aber der ist eigentlich so schön. Also schön ist das falsche Wort, aber der ist visuell so schön. Aber eben auch sehr, sehr ruhig. Es fehlen manchmal ein paar Eckpunkte, dann kommen wieder ein paar spannende Sachen. Und ich fand es dann interessant, wie der Film, also ich habe den gemocht beim Schauen und er hat mich mit der Beschäftigung dahinterher, hat er nochmal, also ich fand ihn dann gut und durch dieses Lesen dann noch drüber, was wir jetzt auch schon jetzt alles gesagt haben, ist oder angedeutet haben, dass der Robert Eggers dann Protokolle der Hexenprozesse von Salem und sowas gewälzt hat, die Sprache da rausgenommen hat, was da alles reingelesen werden könnte, was ich beim Schauen selber teilweise nicht reingelesen habe, hat der Film für mich eine Tiefe gewonnen, also eine zusätzliche Tiefe noch, wo ich sagen muss, und jetzt nur mit deiner Fünf-Akt-Struktur, die du, die mir auf der Ebene war ich gar nicht beim Schauen, ich habe da die Musik auf mich wirken lassen. Finde ich spannend, was da geht und ich habe wieder gemerkt, wie wenig analytisch ich Filme eigentlich schaue, im Gegensatz zu dir, sondern das einfach auf mich wirken lasse und das, dieser Film hat einiges zu bieten.
Mhm. Da sind ja natürlich jetzt schön viele Angebote drin, aber ich finde vielleicht, dass man das geht noch ein bisschen einher mit dem Herstellungsprozess, mit den Hintergründen halt. Ich finde das schon mal spannend halt, wie der Eggers dieses Projekt so entwickelt hat und wir hatten das schon im Vorgespräch. Aus welcher Betrachtungsweise wird denn der Film erzählt? Wer ist denn eigentlich der Erzähler von diesem Film? Und die Frage konnten wir dann relativ schnell beantworten, weil das Ganze ist ja wie so eine Art Volkssage, so ein Volksglaube, ne? A Folk Tale.
Ja.
Und aus dieser Betrachtungsweise heraus ist dieser Film halt auch aufgeteilt und aufgegliedert beziehungsweise zusammengesetzt. Das heißt also, verschiedene Betrachtungsweisen sind in diesem Film vereint. Und gerade was jetzt die Religion betrifft, dieses Absplittern halt, ich fand das halt auch wirklich so am Anfang, die werden aus einem in Anführungszeichen Paradies vertrieben. Mhm. Nicht für den Vater, aber für den Rest. Die haben sich ja da wohl gefühlt, ne? In der Gemeinschaft halt. Der Vater hat es mit dem Glauben aber anders gesehen. Ja, also er wollte sich sozusagen er hat es anders ausgelegt und deswegen ist er auch vertrieben worden. Und die Familie kommt dann halt mit, weil der Vater das so entschieden hat. Und
das, wir natürlich in der patriarchalischen Gesellschaft allgemein und dann vermutlich in den Strukturen, in denen die leben, so und so am Vater alles hängt. Und wenn der mit seinem Stolz da oder seinen Überzeugungen eben nicht in die Gemeinschaft passt und verstoßen wird, dann bist du als Familie dran gebunden, wenn du nicht, weil sonst würdest du auch bloß geächtet werden, wenn du alleine da bleiben würdest.
Und ich finde es insofern interessant und spannend, dass der Eggers sich da entscheidet, das alles so ineinander einfließen zu lassen. Was ist eine Vorstellung gewesen? Was ist sozusagen überliefert? Sehen wir von jetzt gesehen über diese Zeit? Denken wir darüber? Wie könnten Sie es damals aus Ihrer Perspektive gesehen haben? Also diese ganzen Sachen, die da reinspielen, die finde ich halt wirklich sehr spannend. Da würde ich vielleicht auch einfach mal auf den ersten wichtigen Punkt kommen, nämlich das ganze Audiovisuelle. Wie dieser Film so gemacht ist. Du hast aufgeschrieben Beleuchtung.
Vom Licht her wirkt das alles, es wirkt sehr schön und gleichzeitig sehr also obwohl da mit Farben, es ist eindeutig was, es ist ja kein kaltes Bild, was einfach so, ich halte eine Kamera drauf und versucht dokumentarisch zu wirken, aber es wirkt trotzdem, als würde man die Realität noch verstärken wollen, als würde man es, also es ist keine Buntheit oder irgendwas, was uns zumindest in den meisten Szenen, in denen man in eine Märchenwelt geworfen wird oder eine Volkserzählungswelt irgendwie, die sagt, ich bin hier entrückt, sondern es wirkt eigentlich so, als würde der Film gerade, also in der alles, was Tag ist, als möchte der alles noch, als möchte uns ja den Dreck spüren lassen und die Kälte und also es wirkt irgendwie, als wenn es doch echt besonders echt sein möchte, also als wenn es mit Übertreibung versucht, einen so eine die Unwirklichkeit da spüren zu lassen und nachempfinden zu lassen.
Und hast noch aufgeschrieben, europäisch und den Goya hast du noch aufgeschrieben.
Genau, und das ist das eine, dass dieser Film irgendwie sehr erdig wirkt und sehr kalt und irgendwie in dem Ganzen, in allem irgendwie europäisch. Es fühlt sich an wie ein besserer europäischer Film einiges, also in vielen Sachen. Also ich weiß nicht, ob es nur die Beleuchtung ist oder auch andere Sachen beim Schauspiel. Das oder von der Kameraführung her oder wie der Ton gesetzt wird, wirkt einiges so, als würde ich auch, hätte ich auch eher vermutet, dass ich eine europäische Produktion schaue, die in der dort spielt. Wenn ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, ich musste nachschauen, um nochmal sicher zu gehen, dass der Amerikaner ist. Ich kann es nicht genau festmachen, woran, aber es wirkte einfach nicht wie ein amerikanischer Film. Und dann hast du wieder Bilder, vor allem dann, wenn es in den Abendszenen sind oder wenn die da zum Abendmahl quasi sitzen, dann hast du, sind wieder Bilder, die wirken eben, ich hätte es nicht benennen können, ich habe es auch irgendwo gelesen, aber von Jan Vermeer oder Goya eben, soweit ich mich erinnere, genau diese düsteren Kerzenlichtbilder als Gemälde, die schon so ziemlich dunkel sind, eben auch ungefähr aus der Zeit, plus minus 300 Jahre, 200, 100, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, Jan Vermeer, wann ist das, 1550, 1650, 1750, ich weiß nicht, aber ich glaube vor 1750, aber eben diese düsteren Bilder müssten das sein, und das ist wunderschön und irgendwie fast Wärme ausstrahlen, während alles tagsüber malerisch, aber abweisend wirkt und die ganze Zeit einfach alles schön, also interessant anzuschauen ist. Es gibt eigentlich kein Bild, das irgendwie so ist, ja, da habe ich mal kurz, da mache ich mal kurz so eine, da zeige ich mal kurz was, um die Story zu erzählen, sondern fast jedes Bild sieht aus wie, als könnte da, jetzt müsste die Kamera nur kurz nach rechts schwenken und wir würden einen Maler sehen, der versucht das gerade zu malen. So in der Art.
Und ich glaube, das ist die Grundidee auch gewesen und die in der DNA sozusagen ist das halt auch mit drin in der Geschichte, dass du sagst, du brauchst ausgeblichene Bilder, du brauchst es ein bisschen washed out und vor allen Dingen, du möchtest das Ganze halt auch mit natural oder available light, also mit verfügbarem Licht halt drehen und das war die Absprache zwischen Eggers und Jaron Blaschke, der hier die Kamera gemacht hat. das Ganze wirklich nur mit verfügbarem Licht zu drehen. Was, wenn man sich so ein Set zum Beispiel einfach mal anschaut, das ist schon krass. Die Kameras müssen natürlich dann viel leisten. Mhm. Und du musst das, was an Licht irgendwo noch da ist, musst du ja auch irgendwie verstärken. Das musst du shapen. Du musst es bouncen. Also es ist ja eigentlich, wenn man so will, die haben sie in Kanada gedreht und auch zu einer Zeit, wo es auch allgemein sehr grau ist, also gerade für die Außenszenen halt. Da sieht es automatisch schon flach aus. Natürlich kann ich dann auch, so eine Kamera nimmt ja in einem Log-Profil auf. Das ist sehr flach, das Bild. Da ist ein kaum Kontrast halt drin. So zeichne ich die Kamera schon auf, weil das Ganze ist mit einer Alexa gedreht, also digital gedreht. Mhm. Und dann kann ich das in der Post dann hinterher die Log-Kurve auseinanderziehen, eine sogenannte S-Kurve reinmachen und dann haben die Kontrastverhältnisse wieder hin. Ich nehme aber in dem Fall natürlich den größtmöglichen Dynamikumfang der Kamera nehme ich halt mit und das, was an Tageslicht verfügbar ist. Wenn ich jetzt dieses Material nicht so krass in die Ecken ziehe, das heißt also die Höhlen ganz weit aufreiße und die Tiefen ganz weit runterziehe, sondern es ein kleines bisschen noch zusammengestaucht lasse, dann hast du immer noch diesen ganz leichten Washed-Out-Effekt.
Ach so, okay.
Das lässt sich digital machen. Das geht natürlich auch mit Filmstock, geht das halt auch. Wenn ich zum Beispiel überbelichte, ein Stop überbelichtet zum Beispiel und dann beim Entwickeln aber sage, hier belichtet mir das mal bitte so, als hätte ich das normal belichtet, dann macht das auch einen Unterschied. Dann sehen die hellen Bereiche auch ein bisschen so washed aus, washed out aus. Also da gibt es auch normale fototechnische Prozesse und dafür haben die sich entschieden, das digital halt zu machen. Die haben sich aber dagegen entschieden, zum Beispiel jetzt Digital Film Grain reinzuhauen. Das wollten sie zum Beispiel halt nicht. Mhm. Ich hätte das zwar begrüßt, hätte das irgendwie gut gefunden, es hätte dem Film zu dem Film gepasst, aber da entsteht wahrscheinlich genau das, was du meinst mit diesen, dass es so realistisch wirkt, dass das so
weil es eben also ein hochauflösendes Bild ist, das irgendwie relativ klar wirkt, obwohl es gleichzeitig so diese schöne Tiefenschärfe und dieses Washed-Out, was du sagst, also diesen schönen Look hat, der eben dann nicht, also so ein, ja, trotz der Schärfe halt irgendwie auch hübsch aussieht.
Genau, und der Film, also Visualität ist Eggers ja, ja ganz besonders wichtig, also das heißt, er wusste schon, dass der in etwa so aussehen sollte. Das Seitenverhältnis ist natürlich auch spannend, das ist ja 1,66:1.
Ja, das wollte ich mir aufschreiben, genau, da war mein Bildschirm auf einmal ganz komisch sah der aus.
Genau, rechts und links hast du dann sozusagen einen kleinen schwarzen Balken. Also es ist geletterboxed in dem Fall. Normalerweise kennen wir das ja, wenn es zwar oben und unten geletterboxed ist. Und hier hat er mit einem ganz anderen Seitenverhältnis das Ganze ausgegeben. Liegt auch so ein kleines bisschen daran, dass sie den Full Sensor Readout, also 4:3, genommen haben und dann später dann das Master, das Digital Master auf 2K gemacht haben und damit hast du automatisch einen anderen Bildausschnitt. Das heißt also, das Originalbild ist ein bisschen größer oben und unten. Da ist eigentlich mehr Bildinformation.
Irre. Also es war auf jeden Fall, bei mir waren, es ist natürlich, es fällt auf, ich weiß gar nicht, ich habe es auf verschiedenen Monitoren geschaut gehabt und es war eben, wenn du auf einmal so ein Kram nochmal komplett ringsrum hast, also es waren ja auch irgendwie oben und unten Streifen und dann noch rechts und links und denkst du, hör ich jetzt irgendwas in den Einstellungen falsch oder so, ist ja der erste Gedanke, dass da muss ich jetzt nochmal irgendwie auf Vergrößerung oder irgendwie doppelklicken oder sowas, ja, war schon sehr ungewöhnlich, muss man,
Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ich werde jetzt in die Shownotes noch mit reinhauen. Mhm. Es gibt eine Folge von Team Deakins, wo Jaron Blaschke und der Robert Eggers gemeinsam über ihre Kollaboration sprechen. Die haben ja auch zusammen den Leuchtturm gedreht. Und da gehen die auch tatsächlich nochmal in Detail ein, wie die das hier vorbereitet haben und wie die das ganze Ding gepreppt haben. Und das ist wirklich echt spannend. Da merkt man halt wirklich, wie viel Arbeit und Mühe da drin steckt. Und es ist halt einfach nicht so mit mal fix eine Kamera aufgestellt und dann go for it. Das auf gar keinen Fall.
Du hast hier eins, was was dem Film sehr an, was man sofort merkt, auch wenn man es vielleicht nicht benennen kann. Es ist die Langsamkeiten der Erzählung. Das ist das Pacing, das ist also nicht nur die Erzählung, die ist, es fühlt sich alles sehr ruhig erzählt an, eher ruhig vorgeführt an. Und ich habe gar nicht so sehr drauf geachtet, ich habe es einfach hingenommen und vermutlich waren ganz viele Also es liegt daran, dass lange Einstellungen gezeigt werden, weil halt nicht wahnsinnig viel hinhergeschnitten wird. An Kamerafahrten kann ich mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr erinnern. Da habe ich keine bewusst wahrgenommen. Dann waren sie entweder irgendwie gut eingebaut oder ich würde jetzt behaupten, dass die Kamera immer relativ fix war und ein bisschen mit hin und her gewandert ist, aber nicht irgendwie krasse Fahrten waren. Oder habe ich da was übersehen?
Also die Kamera, die war auf jeden Fall schon auf kleinen Dollys mit drauf, also die man relativ schnell aufbauen kann. Aber das waren tatsächlich wirklich reine Tracking-Shots. Sehr langsam und es geht tatsächlich reineweg wirklich nur um die Darsteller, was sie in der Szene machen. Da kommen wir eigentlich schon zu diesem Sprung vielleicht auch einfach, wie der Eggers inszeniert und wie hier die Regie sich so, wie ich die hier so wahrnehme. Also insgesamt kann man sagen, es ist sehr zurückgenommen. Das ist nicht so auf Schauwerte ausgelegt, also auf inszenatorische Schauwerte, so von wegen, guck mal, was ich hier habe, das ausstellen, sondern es ist tatsächlich, wir haben ja das Set da, es ist ja da und das sieht gut aus und das wissen wir halt auch. Und wir nutzen das aber, wir arbeiten damit, wir wollen es nicht ausstellen, sondern wir arbeiten jetzt hier damit, ja. Wir haben ein gutes Drehbuch und mit diesem Fundament aus Ausstattung, Set und dem Drehbuch kommst du relativ einfach zu der Geschichte. Du kannst das relativ einfach runterbrechen. Und der Eggers, der macht das hier so, ich würde nicht sagen so wie früher so in 60ern, also 50er, 60ern, so dieses klassische Mise-en-Scène, macht er auch. Also auf jeden Fall, er inszeniert in den Raum rein. Das sind auch diese ganz langsamen Tracking-Shots, die da passieren. Das sieht man aber bei der Leuchtturm zum Beispiel noch ein bisschen besser. Okay. Aber der hat eine Szene aufgebaut, ne, und das sieht halt aus wie bei so einem Gemälde. Und dann müssen sich die Figuren bewegen. Und im Zweifelsfall wird dieser Effekt durch das Bewegen der Figuren durch die Kamera verstärkt. Ganz leicht. So ein Gegenbeispiel wäre jetzt wirklich so wie heißt der Transformers? Michael Bay. Da musst du sozusagen drei Helikopter über der Explosion drüber fliegen und das wird aus allen Bereichen aufgenommen und da wird er hin und her geschnitten. Wenn Michael Bay wirklich Mise-en-Scène macht, dann ist das, okay, ich kann mir nur einen Helikopter leisten, also fliege ich sozusagen bei dieser Explosion einmal sozusagen drumrum und ich zeige das in einer Einstellung. Und Eggers ist wirklich jemand so, ich brauche hier eine gute Einstellung, ich möchte wenig nochmal zusätzlich reinschneiden, das muss aus sich selbst heraus erklärend sein und wenn er auf Details geht, wenn er in dieses klassische Continuity, das ist ein super tolles Wort, Continuity Editing reingeht, dann sind wir bei solchen Sachen, wie wenn wir draußen im Wald sind, ja, wo ich nicht so viel machen kann, da muss ich tatsächlich viel reinschneiden, in Gesprächen sowas, dieses Shot-Reaction-Shots und sowas, da musst du das jetzt schon machen, aber wenn ich sozusagen, ich sag mal, dieses Theaterstückhafte habe, ja, diese Sets halt, da verlässt er sich teilweise auf 1-2 Kameraeinstellungen. Und ich finde, das reicht halt auch aus, weil ich kann mich ja an dem Bild schon alleine gar nicht genug satt sehen.
Genau, das sind dann also gerade diese da in Innenräumen abends, die sind ja so schön, da ist das, ja, aber theaterstückhaft, das gefällt mir genau, das so wirkt das teilweise, als würde ich den Schauspielern, als wäre ich vor Ort so ein bisschen. Es wirkt halt sehr nah. Obwohl es ja eigentlich ein Märchen ist und vielleicht ist das, was dem Film auch so eine gewisse Bedrohlichkeit gibt, wirkt es doch eben durch alles, was die machen, so, als könnte man eigentlich damit vor Ort sein und eben nicht wie in manchen Actionfilmen oder sowas, wo man ein schönes Gefühl hat, da ich sitze im Kinosessel, da ist die Kinoleinwand und alles, was passiert, passiert hinter dieser Kinoleinwand. Also ich bin safe vor dem, was passiert. Ich fiebre da ein bisschen mit, aber das ist alles weit weg und ist halt ein Märchen und hier durch die Art und Weise fühlt sich das fast an, als könnte man manchmal im Raum mit drin sitzen oder da in dem Wald oder ihrem Gehöft, was sie da mitten im Wald haben, irgendwie, als würde man da zufällig gerade vorbeikommen und die dabei beobachten.
Und wer so ein bisschen wissen will, wie der Eggers so strukturiert, es gibt einen Kurzfilm, den kann man auch bei YouTube sehen, den verlinke ich euch mal unten, der heißt Brothers. Den musste er tatsächlich drehen oder es ist ihm angeraten worden, den auch zu drehen, damit die Produzenten und Geldgeber sehen, wie er mit Jugendlichen oder mit Kindern arbeiten kann, damit die schon mal sehen, ah, da hat er so ein Gespür. Und der Film Brothers, der ist schon sehr abgrundig und auch, wenn man so will, auch sehr düster. Und da sieht man auch so seinen Inszenierungsstil. Ne? Kamera steht und im Bild passiert etwas. Das macht aber in den meisten Fällen erstmal nicht die Kamera, sondern das macht erstmal der Actor. Und es sind wirklich nur ganz leichte Pushbacks, leichte Slides zu den Seiten, aber einfach wirklich nur, um die Darsteller halt noch zusätzlich damit zu verstärken in ihren Bewegungen. Und das kann man da sehr schön ablesen. Der Film, der geht knapp 11 Minuten. Das geht schnell zu schauen. Und da kann man sich da auch ein Bild machen, um das nochmal sozusagen zu analysieren. Zusätzlich nochmal der Verweis, wir haben wieder Filmgrab auf. Wir schauen nebenbei ein bisschen auf Filmgrab. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch einfach mal sehen, wie das mit dem Color Scheme ist, wie das in Innenaufnahmen ist, es ist braun und Außenaufnahmen ist es sehr kühl. Ne? Also die haben als zusätzlich dann noch mit dem Weißabgleich noch gearbeitet. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Sache, nämlich die Kamerasache.
Ja,
Weil wir das im Vorgespräch hatten, das ist eine Frage an dich. Du hast gesagt, es ist sehr schwer, das als Horrorfilm zu fassen. Wie verstehst du denn diesen Film, wenn nicht als Horrorfilm?
Das ist ja die Sache mit Horror, ist halt weit gefasst. Und wenn ich The Witch im Titel habe, dann kommen so bestimmte Topics, die schon die da aufploppen und da kommt eher eine gewisse Richtung, die eben schon eher ins Fantastische geht und dann bin ich im Kopf eher bei Freddy Krüger als bei einem Film, den man vielleicht sogar mehr als Terror als Horrorfilm bezeichnen könnte, weil hier eigentlich die Hexe, um die es ja geht und das Übernatürliche, ist quasi nicht wirklich im Film zu sehen und auch wird drüber gesprochen, aber ist nicht die eigentliche Bedrohung. Es ist ein Film, der erstmal eher ein Familienporträt ist und von dem, wie die Familie lebt und wie die sich in ihre Verwicklung da rein gegenseitig, also wie vor allem das Mädchen, aber auch die Menschen die Familie untereinander sich gegenseitig anfängt immer mehr zu terrorisieren aufgrund ihrer Vorstellung, aufgrund der Lage, in die sie gezwungen sind oder sich begeben haben. Und meine Erwartung war eben, Kombination Witch, düster Horrorfilm war eher mehr so klassische Horrormärchen mit übernatürlichem Wesen, mit irgendwie mehr Schreckmomente oder das, was eben da nicht passiert, diese Schockeffekte oder die man irgendwie so, ich möchte hier wahnsinnig eine gruselige Spannung aufbauen, damit man am liebsten wegrennt, weil dieses geh doch nicht in den Keller, warum gehst du denn in den Keller Feeling oder warum da ist doch jetzt, das hat man in diesem Film einfach nicht. Dieser Film ist das, was da der in den Horror ausmacht, das schleicht sich da ganz langsam rein. Also klar, man hat, es ist keine angenehme Stimmung, in dem der Film spielt, aber es sind erstmal schöne Bilder und es ist erstmal eine interessante, man wird in eine bestimmte Zeit reingeworfen, es fühlt sich irgendwie echt an. Wie gesagt, also meine Dissonanz war eher so, waren die wirklich so drauf? Ist das jetzt ein Pick, also wie echt ist der Film jetzt? Nimmt er jetzt eine Ausnahmefamilie, die es vielleicht so gegeben hat, aber dann auch nur einmal so? Oder versucht er mir zu sagen, so waren damals alle? Oder also irgendwie da hatte ich mein Problem, mich da reinzufinden, aber an sich hatte man das Gefühl, dieser Film wirkt eben, was wir jetzt gesagt haben, relativ nah dran, relativ echt und gleichzeitig aber visuell schön. Die Musik ist spannend, das ist manchmal so ein bisschen es waren vier, ich glaube, Streicher, aber so einzelne Streicher, die so eine, also kaum Musik mehr, so eine Untermalung gemacht haben, aber trotzdem von einem Soloinstrument, glaube ich, mich zu erinnern. Aber dann viel von einer Cello oder sowas, weiß gar nicht, aber aber dann auch viel natürliche Kulisse und das macht alles was nicht nach Horrorfilm, sondern eher nach Thriller hätte mehr gepasst, Psychothriller oder so, erstmal vom Feeling her. Es hat vielleicht auch, weil ich was ganz anderes erwartet habe und so einfach das mir angeschaut habe und beim Anschauen mich, nicht erschreckt gefühlt habe, sondern einfach gespannt geguckt habe und das, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich habe eben einfach der Zwiespalt vielleicht zwischen dem, was ich wirklich erwartet habe, dass da diese typischen Jumpscares und sonst was da eingebaut werden und viel mehr hexenlastiger, sag ich mal. Und dann wird eine ganz andere Tür aufgemacht und ja.
Dann lass uns doch einfach mal den Elefant im Porzellanladen doch einfach reden und da gehen wir doch einfach mal in diesen großen Punkt einfach mal rein. Deutung, Interpretation. Da haben wir schon im Vorgespräch ja das schon mal thematisiert, dass das, was wir da eigentlich sehen oder was uns da ja eigentlich verkauft wird, vielleicht auch einfach nur eine Metapher ist. Denn wenn wir heute über Depressionen oder psychische Erkrankungen jeder Art sprechen können und reflektieren können, so war das damals anno 1630, 40, 50, war das ja nicht der Fall. Und alles, was sozusagen von einer bestimmten Norm abweicht, war ja dann eben halt was Böses, beziehungsweise das Einlassen A mit dem Teufel, man ist verhext, irgendwas, also Unerklärliches eben halt. Und ja. Das finde ich ja eben halt, ist ja genau der Punkt halt, was den Film dann schon eine Art diesen mystischen Charakter gibt, denn es passieren ja mystische Dinge halt. Also wir haben erstmal ein Familiendrama, was wir sehen, dann haben wir eine mystische Komponente und dann haben wir, ich sag mal, so ein paar shocking Szenen halt mit drin. Also gerade relativ am Anfang, das mit dem Baby ist jetzt nicht
Das ist
schwer. Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste nicht, dass so eine Szene drin war und es war ein so, oh. Krass, genau. Also wenn man gerade selber Familienvater geworden ist, dann trifft einen das ja dann nochmal ein bisschen anders. Und er zeigt uns das ja nicht. Aber das wird halt angedeutet, es wird gut angedeutet, der Horror passiert im Kopf halt. Also diese Horrorelemente, das sind die subtil im Kopf entstehen, indem ich einige Bilder zusammenreime. Indem ich diese Situation, in der die sich befinden müssen, also eine hochdepressive Stimmung, Verfassung, die da alle sind, das nehme ich schon als Bedrohung wahr, als innere wie äußere Bedrohung nehme ich das alles wahr. Das ist schon ein gutes Horror-Setting. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein reiner Horrorfilm ist.
Ja, genau, es ist ja wirklich mehr ein Psychogramm und man könnte die, das liest man auch in allen Kritiken, man könnte die Hexe, die ja tatsächlich nur zwischendrin ein, zweimal tatsächlich auftaucht und am Ende quasi nochmal das Hexendasein thematisiert wird, wenn man das weglässt, wäre der Film nicht weniger bedrohlich. Die Bedrohung kommt halt nicht aus diesem Übernatürlichen und ich fand deswegen auch diese Splatter-Szene, betreibe ich jetzt mal, ist die wirklich brutale Szene am Anfang mit der Hexe. Vielleicht auch, weil ich gerade mit sowas eigentlich ursprünglich gerechnet habe, dass sowas mehr passiert. Fand ich das jetzt nicht bedrohlich. Das hat mich eher auf eine andere Weise rausgerissen, weil der Film bis dahin eben nicht so eindeutig in eine übernatürliche Richtung ging und auf einmal, also sondern sich eben wirklich eher auf die Familie konzentriert hat. Und dann passiert es so, okay, das hätte jetzt, bis dahin hätte es auch gar keinen, hätte der Film sagen können, es gibt keine Hexen. Jetzt passiert sowas und jetzt muss, jetzt gibt es da doch eine Hexe. Und es scheint auch eindeutig eine jetzt nicht ganz natürlich erklärbare Hexe zu sein. Also es ist jetzt, das hat mich eher ein bisschen rausgerissen, aber ich fand es jetzt nicht, das war nicht der Schrecken, also nicht der klassische Monster-Horror, Hexen-Horror, Zauber-Horror, wie auch immer, sondern das, was da an Bedrohung entsteht, sind eben diese, das, was man als Metapher sehen könnte, wo man sagt, bei dem Film, was, wie du sagtest, das könnte eigentlich, da könnte man die Hexen reindeuten, dass diese damals eben gab es keine psychologischen Erkrankungen, denn die Wissenschaft der Psychologie ist ja immer noch im Entstehen, um es genau zu sagen, und die Beschreibung und Verständnis dafür, was da abgeht, ist relativ neu und war da zu dem Zeitpunkt, je nach in welcher Gesellschaft du lebtest, welche Religion und oder welche Moralvorstellungen und so weiter du hattest in der Gesellschaft, in der du lebtest, waren die mehr oder weniger negativ belegt oder mit Schwäche, also mit Schwäche oder mit sogar als Hexentum eben als wenn du eben, ich meine, Depression ist das eine oder eben, wir kennen viele psychische Krankheiten, nehmen wir mal Tourette-Syndrom zum Beispiel, möchte nicht wissen, was, wie es Menschen mit Tourette-Syndrom früher gegangen ist, also das ist ja ganz klar nicht erklärbar gewesen und musste irgendwie, musste man sich fragen, warum ist mein Verwandter so? Und da werden natürlich die Erklärungsmuster, die man hatte, aus der Zeit rangezogen. Und Hexen waren da eben neben der Religion, war das eben eine tradierte Erzählweise, mit der man sich bestimmt einige Sachen erklären könnte. Und jetzt ist eben das ja, was wir uns auch gefragt haben, ist, gibt der Film uns Hinweise drauf, ob er das als Metapher meint?
Ich sag mal ja, also er gibt schon Hinweise. Das ist ja schon allein gemeint, dieser religiöse, ich sage nur nicht mal Unterbau, es ist ja der Überbau. Das ist ja eigentlich sozusagen der ganze Mantel für diese Geschichte. Mhm. Der Name selber, das Folktale,
ja.
Diese Überlieferung von der Geschichte. Und die Inszenierung selber, da sind halt Dinge halt dabei, am Anfang, wenn das Baby verschwindet, die spielt so ein Versteckspiel mit einfach nur Augen zu halten, ne? Augen zu halten. Und dann ist das Baby weg. Das ist ja rein realistisch so gar nicht möglich.
Genau.
Das hätte die ja merken oder sehen müssen. Man sieht dann aber halt auch nichts mehr. Und das lässt ja den Schluss zu, dass entweder sie was mit dem Verschwinden zu tun hat. Ja.
Ja.
Oder aber, dass das, und das meine ich eben halt mit, dass das, wenn es ein Folktale ist, also eine Volksüberlieferung ist, dass es manchmal auch nicht logisch ist, sondern dass du das in der Geschichte aus verschiedenen Sachen rekonstruierst, dann hat die keine Logik als solches, sondern dann weißt du, okay, der Film lässt ja auch viel aus. Also der Film arbeitet ja mit Auslassung.
Ja,
schon allein die Tatsache, die werden vertrieben aus der Stadt, müssen sich ein neues Leben aufbauen. Wir sehen, die kommen auf einer leeren Wiese an und dann hast du einen Schnitt und dann sind da auf einmal ein Haus und dann ist da ein Stall und dann haben die da auch schon was angebaut, dann haben die da Tiere und all sowas halt. Das heißt also, da ist ja Zeit vergangen. Und immer dann, wenn ich was rausschneide, also wenn ich sozusagen Zeit jetzt hier weglasse, also richtig auslasse halt, da entsteht eine Lücke und die müssen wir ja irgendwie füllen. Und ich glaube, das ist sozusagen auch das Ziel von Eggers sozusagen, uns nahezulegen, okay, such dir was aus. Ich gebe dir hier, mach dir jetzt ein paar Angebote und du kannst dir das selber zusammenbasteln. Eine klare Erklärung gibt es dafür nicht von meiner Seite, aber ich kann dir zumindest sagen, pass auf, das sind mögliche Lesarten. Ja, das kannst du so sehen. Du kannst das in Kontext mit den Bildern, die ich dir vorher gezeigt habe, bringen. Du kannst aber einfach von oben das einfach betrachten, wie wir das jetzt gemacht haben, na, dass die Familie halt einfach in, naja, mehr oder weniger schwere Depression verfallen ist. Die leben jetzt bestimmt dort ein Jahr oder so am Rande des Waldes, am Rande der Gesellschaft, alleine auf sich gestellt, Bedrohung von außen und von innen, ne, denn auch die Moral, die schwindet ja langsam und das nagt ja dann natürlich auch am Glauben, an dem man sich jetzt verzweifelt festnagt und irgendwann bricht dann eben halt auch dieses ganze Konstrukt dann eben noch ein mit Lügen, ja, und alles, was mit dazugehört. Selbst sexuelle Übergriffigkeiten stehen da auch irgendwo im Raum. Wir haben so einen
kleinen Moment, meinst du, zwischen dem Bruder und der Schwester oder?
Das zum Beispiel, die Hexenszene selber, wo der Junge, der Caleb selber in den Wald geht, von der Hexe verführt wird.
Genau, wo von Hexe verführt, das hat Schmidt vergessen, genau.
Und dann er auch in dem Haus oben liegt und dann auch von Sünde spricht, dann hast du ja auch der Vater mag ja seine Tochter Thomasin ja sehr und er nimmt sie immer sehr in Schutz halt und und da sind wir vielleicht beim Punkt, in der deutschen Synchro ist es halt so, dass der Teufel, also der Geistbock da, der wird ja, das ist die Stimme von dem Vater im Deutschen. Im Englischen ist es tatsächlich gar nicht so, aber da habe ich dann beim ersten Mal sehen, hatte ich den Deutsch gesehen und die Verbindung gezogen, okay, da gibt es auch noch diese Ebene halt, dass der Vater wahrscheinlich sogar noch seine eigene Tochter begehrt.
Und sie quasi, ja, da, ich habe es ja nur einmal und nur im Englischen gesehen, da habe ich die Verbindung halt nicht gezogen, weil die Stimme definitiv komplett anders, also eine andere Stimme ist und auch von der Art und Weise komplett anders klingt. Ich finde halt wirklich dieses, den Gedanken spannend, das als Metapher zu sehen und dass das Hexentum als gemein, als Lehrstelle, als Universalerklärung für Dinge, die man sich die man sich eben nicht erklären kann. Und davon gibt es jetzt immer noch viele und damals noch viel, viel, viel mehr Dinge, die einfach passieren und die man sich einfach nicht erklären kann. Und gerade im selbst mit unseren Mitteln, uns im Alltag passieren ja auch Dinge, die wir uns, die erstmal manchmal nicht erklärbar, also nicht auf übernatürliche Weise nicht erklärbar erscheinen, sondern wo man erstmal denkt, wie kann das jetzt passiert sein? Und wo man jetzt nicht die Möglichkeit nachzuforschen hat, jetzt in dem Moment, wo ich mal da weggeguckt habe, was ist da tatsächlich passiert? Oder man kann sich nachforschen, man kann durch das Wissen, was wir haben, kann man vieles durch zum Beispiel veränderte Wahrnehmung überhaupt, wie unsere visuelle Sinn funktioniert, wie unsere Psyche funktioniert, so Musterwahrnehmung, gerade was man so viel mit Geistern hat, dass man das alles auf, dass der Mensch drauf geeicht ist, Gesichter zu erkennen, weil das auch fürs Überleben mal wichtig war und vielleicht auch immer noch ist. Und entsprechend entdecken wir Gesichter, wo es gar keine gibt, oder personifizieren Gegenstände und lesen da menschliche Eigenschaften rein in Gegenstände oder Tiere. Und jetzt haben wir diese Hexe in diesem Film, die quasi die Erklärung ist für das, was da passiert. Wir haben eine Ernte, die kaputt geht, wir haben das Kind, das verschwindet, und der Film mit diesem Forktail und The Witch als Thema erstmal, und diese Hexe, die ja nicht die Thomasin ist, während des Films könnte man ja mal vermuten, die ist es oder nicht, sondern wir haben da eine andere Hexe, die das spielt, eine Person irgendwie, die zweimal gezeigt wird. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, so, es ist einfach eine Art Märchen, da gibt es eine Hexe. Gleichzeitig mit allen Mitteln versucht der Film ja eigentlich zu sagen, ich brauche die Hexe nicht, das, was sie da durchmachen, ist beschissen. Und die verstricken sich halt in Lügen, wie das die sich gegenseitig versuchen, auch in guter Absicht und aus ihrer tiefsten Moral, also aus der Überzeugung heraus, moralisch gut zu handeln, sich gegenseitig aber reinreiten. Und ich habe jetzt leider den Anfang nicht mehr so, um das wirklich komplett auseinanderzunehmen und ob es richtig, aber soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ja die Situation die, dass der Vater, ich meine, Religion, man ist ja, hat ja die Religion als, ist das Weltbild. Und man hat das Weltbild, weil man der Meinung ist, das ist die Art und Weise, wie ich zu denken habe, um richtig zu handeln, um gut zu handeln. Also das, was er da vertritt, ist das, von er denkt, das ist richtig. Und das setze ich jetzt durch, weil das ist das Richtige. Damit tue ich allen was Gutes, und eigentlich sollten alle so handeln, damit alle Menschen gut und in Frieden leben können. Und das setzt er halt mit seinem Stolz und so weiter durch, und dadurch werden die geächtet. Und die sind dort eigentlich erstmal, weil sie davon überzeugt sind, dass das richtig ist, und lügen sich dann trotzdem das, also und wenden dann trotzdem Mittel an, um sich gegenseitig zu schützen, was sie dann reinreitet, wo dann auch so also moralische Zwiespältigkeiten kommen. Man braucht die Hexe eigentlich in dem ganzen Film nicht. Man könnte die rausstreichen. Und man könnte sagen, dass der Film dann auch sagt, so, ich gebe euch die Hexe an die Hand, damit ihr die Realität nicht sehen müsst, wenn ihr sie nicht wollt. Aber eigentlich habt ihr alles an der Hand, um zu sehen, dass es die Hexe nicht braucht. Vielleicht ist die, also vielleicht ist es ist die, also die Umstände an sich, die manchmal einfach schlimm sind, wo Menschen vielleicht mitunter nicht anders nicht können. Vielleicht sind es Wahnvorstellungen oder Psychosen, Depressionen, wie auch immer, Schizophrenie, was auch immer möglich wäre, die dazu führen, dass die Thomasin vielleicht doch die Hexe ist, zu der sie am Schluss ja quasi wird. Vielleicht ist es nicht die, also die Befreiungsinterpretation haben wir noch nicht so gebracht, können wir noch bringen. Aber Ich finde die Lesart spannend, weil der Film mir doch tatsächlich viel an die Hand gibt, zu sagen, die Hexe ist jetzt nur eine Erklärung, die wir eigentlich nicht brauchen. Das ist nur unsere Entlastung, um uns nicht mit uns selbst beschäftigen zu müssen und mit unseren eigenen Fehlern.
Genau. Und wenn man es einfach runterbricht, ist es so, die ausgestoßene Familie, die am Rande vom Wald lebt, wo das kleine Baby sozusagen von einem Wolf oder irgendwas halt geschnappt, gefressen worden ist. Da kommt sozusagen ein Unheil in der Form mit dazu. Die Familie wird langsam wahnsinnig. Die bricht sozusagen an diesem Schicksal nochmal zusätzlich zusammen, zusätzlich zu den ganzen Problemen, die sie sowieso mit sich hat. Und dann kommt sozusagen zu, die Kinder werden hier umgebracht in der Scheune, die werden eingesperrt, die ersticken dort, ja. Dann will die Mutter dann die Tochter umbringen, die Tochter wehrt sich dann. Der Vater wird dann bei irgendwas von dem Geistbock dann auch noch verletzt und stirbt, verblutet einfach nur. Also viele Tragödien, und am Ende überlegt sozusagen eigentlich nur die Tochter. Und wenn die das jetzt irgendwo irgendjemanden erzählt, die werden aber sagen, das ist doch Quatsch, du bist doch wahnsinnig, du bist doch eine Hexe. So, und deswegen auch dieses Aufsteigen dann am Ende dann
dass sie zur Hexe wird, weil es gar keine andere Wahl hat.
Ganz genau, also die ist automatisch schon die Hexe, so oder so. Und sie hat die ganze Familie verhext, weil sie ist die einzige Überlebende. Und das ist eine von vielen möglichen Lesbarkeiten von diesem Film, aber runtergebrochen halt riesengroßes Familiendrama, was da passiert ist, ausgelöst eben halt durch den Vater, durch seine Sturheit. Und das wird im Film ja auch thematisiert von ihm selber. Bei einer seiner vielen Holzhack-Aktionen, wo er dann relativ im letzten Drittel des Films dann auch sagt, dass es alles seine Schuld ist.
Achso, diese Einsicht dann, ja. Mhm. Es, der Film gibt uns da eben viel an die Hand, was möglich wäre. Also das ist schön. Letztendlich bei allem Spaß am Interpretieren kann es auch sein, dass der Herr Eckers einfach nur ein schönes, stimmiges Stück gemacht hat, in dem er einfach verschiedene Sachen in den Topf geworfen hat, die einfach uns, ohne jetzt selbst zu viel dahinter zu konstruieren, einfach ein Rätsel aus Spaß am Rätseln sozusagen gegeben hat.
Also ich glaube, er steht da drauf, und das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr mag und sehr schätze an ihm. Mhm. Er steht da wirklich drauf, nicht in für uns tradierten klarer Kommunikation aufzulösen, sondern ein Bild aufzuladen, das Bild stehen und wirken zu lassen und danach ein neues Bild ranzustellen und ranzusetzen. Und wie ich ja gesagt habe, auch beim Inszenieren schon, dieses Rauslassen, Auslassen von Situationen, von Bildern, diese Freistellen, die sich dann ergeben, die wir dann füllen wiederum selber. Wenn wir sehen, denken wir auch immer über die Bilder nach. Und der arbeitet ja ganz geschickt halt einfach auch damit. Das ist so ein visuell aufgeladener Stil, der lädt ja schon zum Interpretieren ein. Und ich glaube, er denkt so, und für ihn ist es relativ einfach. Mhm. Für ihn ist das sozusagen seine Sprache. Mhm. Und mit der kann ich aber ganz gut. Also ich kann diese Sprache, also wir hatten das schon im Vorgespräch, der Film ist ja jetzt vielleicht linear lesbar, aber auch in den verschiedenen Interpretationen, das poppt ja bei mir gleichzeitig auf. Also ich lese den Film gleichzeitig auf verschiedene Weisen halt. Also ich sehe den jetzt nicht nur so, sondern das ist sehr ambivalent alles, und das macht ja den Spaß, das macht den Reiz aus, das gleichzeitig zur selben Zeit aus verschiedenen Perspektiven sehen zu können. Das ist ja das Tolle.
Das ist das, was beim Film und vor allem im Nachhinein mit Beschäftigen dann auch passiert, dass man das, dass das auch der einen Reiz bei diesem Film ausmacht, dass man nicht einfach schaut und sagt, aha, sondern so, und dass es beim Schauen erstmal einen Sinn ergibt, aber der es halt nicht sein muss. Also, dass viele Fragen auftauchen beim näheren Betrachten. Und was den Film ja auch für mir dann eben noch auch mit die Tiefe gegeben hat, dass es nicht so einfach ist, jetzt den Film so nachzuvollziehen, zu lesen. Auch wenn beim Schauen es erstmal alles irgendwie folgerichtig erscheint insgesamt und ein paar einzelne Sachen eben, wie gesagt, dann rausreißen. Aber eigentlich sich nach so einem Familienterrorfilm an, also so einen oder Gruppenpsychogramm hauptsächlich anschaut.
Was zum Gelingen der Stimmung, dieser wirklich dieser düsteren Stimmung ja beiträgt, ist ja die Musik von Mark Kurven. Mhm. Und also ich habe viel von seiner Musik, also auch seine direkte Solo-Alben beziehungsweise von den anderen Filmen, die er gemacht hat. Ich mag seinen Stil sehr, und der Eggers hat auch sich sehr gewünscht, einen dissonanten und atonalen Score zu haben, so ein bisschen inspiriert an Gregory Ligeti und Penderecki. Und da hast du auch diese verstörenden atonalen Chöre zum Beispiel mit drinne, dann dieses Streichen auf einer Violine.
Ja. Genau, das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, was für mich so rausgestrichen.
Und immer nur eine Note halten und ganz lange sozusagen diesen Ton halten und ziehen. Das sorgt ja auch nur für eine Stimmung. Und dann hat der gegensätzliche Tonhöhen, also dieses Atonale, ne? Und das schafft natürlich auch eine unheilvolle Stimmung.
Ja, Das, ich hab's nur am Rand immer mitgekriegt, weil das andere mich schon dann mehr beschäftigt hat, das Visuelle und das, was da auf Story oder auf Beziehungsgeflechtebene lief. Und habe das dann eben an zwei Stellen, glaube ich, habe ich wahrscheinlich genau diese Violine, die da so ein bisschen rumwackelt auf einem Ton und doch raussticht oder manchmal eben sehr die Soundkulisse, die dann eben irgendwie so eine gute bedrohliche Atmosphäre schafft. Mhm. Mir fällt gerade schon nichts mehr ein. Wir haben echt viel, ich finde, wir haben recht viel erzählt im Film. Ich bin da jetzt gerade im Kopf, habe ich keinen Punkt mehr, keinen Talking Point, wie man so schön sagt.
Ich denke, wir haben eigentlich auch soweit alles durch und ja. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer wer den Film nicht gesehen hat. Vielleicht hat er ja jetzt Lust bekommen, sich den Film anzuschauen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und das ist ja jetzt nicht ganz uneigennützig, dass wir jetzt über einen Robert Eggers-Film sprechen, denn im April kommt 2022 sein aktueller neuer Film The Northman raus.
Ach ja.
Und wir werden diese Folge jetzt so ein bisschen zeitgleich mit VÖ dieses Films auch mit veröffentlichen, ein bisschen Synergieeffekte nutzen. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr bemerkenswerten Regisseur. Ich mag auch wirklich alles, was ich von ihm gelesen und gesehen habe, auch seine Interviews mag ich sehr. Sehr cleverer junger Mann, der wirklich echt viele coole Ideen hat. Und das ist auch vor allem, also ich finde es vor allem sehr inspirierend auf jeden Fall. Und so ein Gespräch macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht.
Definitiv. Der Film hat mich überrascht. Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich kenne auch keinen anderen Film bisher von Robert Eggers. Ich hatte irgendwie interessante, schöne, stimmungsvolle Bilder erwartet und mehr konnte ich halt nicht sagen. Dann hatte ich eben nur dieses The Witch. Der Film ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Alle meine Sachen, die mich mal verwirrt haben, habe ich erzählt und gleichzeitig auch irgendwie geschwärmt. Ich fand den, und dieses Antife-Gewinn fand ich auch spannend. Ich habe den Film beim Schauen gern geschaut und hätte jetzt aber auch gedacht so, also auch dieses europäisch und fast arthausig anmutende, was der Film hat, also das überhaupt nicht auf Knalleffekte oder auf Gefälligkeit gesetzt, sondern eher so ein bisschen sperrig, weiß ich nicht. Es kommt auf das, was man, es ist kein Teenie-Splatter-Slasher irgendwas-Movie, so wir gehen im Sommer ins Kino und lassen uns mal ein bisschen gruseln und schocken und haben was zu reden, sondern es ist schon erwachsenes Kino, ein sehr reifer Film, der viel anderen Stoff, also man muss den Film wirklich sehen wollen. Ich wüsste gar nicht, wen ich den empfehlen können würde, aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht jemanden, der auf Entertainment-Effekte aus ist, aus reine empfehlen, sondern wirklich jemand, der sich die Zeit nehmen möchte, den Film zu genießen, weil der das auf vielen Ebenen einen beschäftigen kann. Und das ja, ein guter Anreiz ist, sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe erstmal noch mal ein bisschen was zu den Hexenprozessen von Salem gelesen und noch mal die Pilgerväter so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Wann war das eigentlich? Wenn man überlegt, ich meine, wenn man diesen Film schaut, man hat ja so ein Gefühl für die amerikanische Geschichte, eine Besiedlung. Aber der soll 1630 spielen. Also eigentlich waren da, ich glaube, die erste Stadt auf nordamerikanischem Festland war irgendwie Ende, also 15 irgendwas, also kurz vor 1600. Und die sind eigentlich, die Pilgerväter sind da gerade erst angekommen und das sind die ersten Europäer, die da quasi in Nordamerika sind. Mhm. Und irgendwie ist da 10 Jahre vorher, hat das Massensterben der indigenen Bevölkerung, der eingesetzt durch die Pocken und was da alles eingeschleppt wurde, wo die zu Millionen dahin gestorben sind. Aber das ist alles noch ganz frisch. Das ist halt nicht der typische Western, den man so im Kopf, also Western ist zwar falsch, aber dieses, da ist schon irgendwie dieses Neuengland im Entstehen, sondern da ist nichts. Da ist, das sind die Indianer in Anführungsstriche und Wald. Und dann eine Handvoll Europäer, die nicht wissen, wo sie eigentlich sind. Und das ist auch immer spannend. Also der Film hat wirklich auf vielen Ebenen gereizt und ist eine Empfehlung, aber für ein Publikum, das einen reifen Film wünscht und offen ist für eine neue Erfahrung.
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich würde den Film uneingeschränkt empfehlen. Wer eine gesunde Abneigung hat bei Gewalt gegen Kindern. Vielleicht hier einfach nur dieses ganz kurze, ja, es gibt hier vielleicht ein paar Szenen, aber die sind niemals wirklich super grafisch, sondern das ist halt
Ich persönlich fand die jetzt gar nicht so auf, als vielleicht, wenn man gerade noch in einer entsprechenden Situation ist, triggert das sicherlich was. Ansonsten ist es das, was man aus anderen Horror-Splatter-Filmen oder wenn man da unterwegs ist, ist das jetzt nichts, was einen extrem schockt. Das ist was, was einen berührt, aber nichts, was also es ist nicht so explizit und so drauf ausgelegt, dass
Nein, gar nicht. Also der Film stellt nichts aus. Er zeigt auch keine Gewalt um seiner selbst willen, sondern der Film erzählt stringent seine Geschichte mit verschiedenen Layern, Lesbarkeiten. Ja. Und es ist schon, ich denke auch für ein intellektuelles Publikum auch schon gemacht, was sich in einer gewissen jetzt etablierten Sehkonvention entgegenstellt. Ich meine jetzt hier wirklich so diese Hollywood AAA-Blockbuster. Mhm. Das sind ja nur, das ist ja gefällig inszeniert und Eggers inszeniert jetzt nicht gefällig, sondern das ist, ich sag mal wirklich, du hast es schön gesagt, ein erwachsenes Kino und das ist, das macht sehr viel Spaß, nimmt mich als Zuschauer ernst, es gibt mir was mit in der Hand, ich kann mich damit auch danach noch lange beschäftigen, das ist immer toll, wenn ich sozusagen einen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen habe und ich bin hier auch währenddessen ja auch unterhalten worden, das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Schön, schönes Schlusswort, lass mal so stehen.
Wunderbar. Fred, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenso, es war mir eine Freude. Es war auch schön, dass du den Film in mein Leben gebracht hast. Wie gesagt, ich war auf den Leuchtturm eher fixiert, weil ich dachte, das würde mich Inhalt, also ist halt nicht so Horror, sondern es würde mich eher abholen. Aber es war eine Bereicherung, diesen Film gesehen zu haben.
Ganz genau. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Hat euch das gefallen, was wir hier gemacht haben? Dann lasst uns irgendwo ein Like auf Social Media da, teilt das Ganze und ihr könnt selbstverständlich kommentieren. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, lasst es uns wissen und denkt dran, bei Spotify kann man uns auch bewerten, genauso wie bei Apple Podcasts. Da fehlen uns noch ein paar Bewertungen. Das wäre sehr schön, damit wir vielleicht ein bisschen im Ranking wachsen. Das wäre sehr toll. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Make love, not war. Und bis ganz bald.
Genau. Ahoi. So ist es. Ciao, ciao.